Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist mal wieder der Björn und wir sind mal wieder in der Plauderecke. Nachdem wir jetzt ja schon schöne Gespräche in der ersten Staffel hatten, geht es hier in der zweiten Staffel auch weiter und ich habe jetzt die ganz besondere Freude, einen Freund von mir hier zu haben. Seit langem habe ich ihn schon bekniet, dass er hier mal reinkommt und uns seine Highlights präsentiert und ein bisschen was erzählt. Das ist mein lieber Freund. Bekannt hier im Laden als Doc Sven, hat der André den Namen geprägt, gell?
Ja, hallo zusammen, hallo Björn, freut mich, dass ich hier bin. Ich bin ein bisschen der Betriebsarzt.
Ja, mittlerweile Romantik. Betriebs- und Familienarzt, ja. Den Hermke vom frühzeitigen Ableben gerettet und uns andere auch am Leben erhalten, ja. Nicht nur durch deine medizinischen Kenntnisse, sondern auch durch deine Freundschaft und deinen Humor. Also ein wunderbarer Arzt auf der Oberfläche. Und innen drin schlägt da aber ein ganz schönes Nerdherz. Wenn ich einen Telefonjoker bräuchte, ne, für Star Trek oder James Bond, da wüsste ich, wen ich fragen muss.
Ja, sagt man mir immer so nach, ja.
Wie bist du denn zu Hermkes Romanboutique dann eigentlich gekommen? Du bist ja, glaube ich, ursprünglich gar nicht aus Würzburg.
Ich komme aus Marktheidenfeld, das lange ja als Baustelle zwischen Frankfurt und Würzburg bekannt war. So diese Initialzündung für die Fantastik, für diese Themen, das ist tatsächlich Star Trek Next Generation geschuldet. So mit 13, 14 hatte ich das immer nach der Schule geschaut und das war für mich die so erste intensivere Begegnung mit Fantastik. Diese Folgen waren nicht horizontal erzählt, sondern das waren immer, also die besten Folgen waren knackig erzählte Kurzgeschichten mit ganz typischen Sci-Fi-Tropen. Ich denke, es gibt nicht wenige Folgen, wo die Kurzgeschichten eines gewissen James Tiptree Jr. Pate gestanden haben.
Ja, also die haben sich aus der ganzen Science-Fiction bedient, ne? Aus Short-Stories, aus Romanen und haben da teilweise nur Facetten davon genommen, aber immer wieder diese Ideen da in eine Star-Trek-Geschichte reinverwurstet. Deswegen sind ja da auch tatsächlich wirklich extrem gute Sachen entstanden. Ne?
Man hat gemerkt, dass die Autoren damals das gelebt haben. Das waren Leute, die selber von Fantastik fasziniert waren. Ja, es hat sich nicht angefühlt, als wenn da ein Lohnschreiber sitzt, der jetzt einfach ein Drehbuch schreiben muss, sondern das waren Leute, die da eine persönliche Begeisterung hatten.
Ja, das hat schon was bewegt, die Star Trek-Serien auch. Ne? Die haben schon auch Science Fiction im ersten Schritt mal ein bisschen salonfähiger gemacht. Und
ich habe dann auch die Romane zur Fernsehserie gelesen und erste Anlaufstelle war da der örtliche Buchhändler in Marktheidenfeld mit einem doch recht überschaubaren Oeuvre an Sci-Fi-Literatur. Man hat dann auch andere Dinge gelesen und irgendwann kam die Buchhändlerin mal auf mich zu und meinte, du interessierst dich doch für diese Fantastik und die Science-Fiction, da gibt's einen Laden in Würzburg, den musst du dir mal anschauen.
Also du warst dort schon als Stammkunde bekannt und berüchtigt.
Berüchtigt, ja. Und so kam das dann. Und dann bin ich so mit 17, 18, war das dann, wo ich dann einen Ausflug nach Würzburg gemacht habe, aus meiner Landeissicht, die große Stadt.
Eine Stunde mit dem Bus oder was?
Eine Stunde mit dem Bus, ohne Navigationsgerät, ohne Maps auf dem Handy. Mhm. Für jemanden, der sich mit der Orientierung schwer tut, so wie ich, war das schon eine Herausforderung, den Laden zu finden.
Ja, das ging schon vielen so, ja.
Und dann kam es gleich zur ersten schicksalsschweren Begegnung mit dem Seniorchef, mit dem Hermke.
Ach, du hast deinen Hermke-Moment?
Der Hermke-Moment, ja, das war gleich, als ich dann diese Oase, dieses Juwel der Fantastik gefunden habe, dann hatte ich gleich, war da der Besitzer. Das war schon, ja, erstaunlich. Also das war, der stand da so, man konnte rauchen im Laden. Also nicht, dass ich geraucht hätte, aber das war schon.
Das war ein Grund anzufangen, gell?
Dann das erste Buch, das er mir empfohlen hat, war Der Adept des Assassinen.
Ach, tatsächlich?
Das war Der Adept des Assassinen, glaube ich, mehreren Leuten noch so. Und Hermke hat mit einer Faszination von diesem Buch gesprochen, dass es einen auf einer emotionalen Ebene derart gepackt hat, man wollte das lesen.
Und
der Rest ist Geschichte. Ja. Also ich habe mich dann durch die Rezensionsmappe von Hermke gearbeitet, was die Literatur anging und war von da an eigentlich treuer Stammkunde. Ja. Ich habe den Laden dann auch leichter gefunden und von daher.
Beim dritten, vierten Mal war es schon fast
Routine.
Kein Problem mehr.
Es war kein Problem mehr.
Ja, Der Adept des Assassinen ist bis heute unser meistverkauftes Buch. Bis heute. Also ich glaube an die 2000 Mal oder sowas allein in diesem kleinen Laden hier verkauft, das ist unfassbar.
Also tolles Buch, tolle Reihe, ist ja fantastisch. High Fantasy, das ist primär nicht so das gewesen, was ich eigentlich gelesen habe.
Eigentlich ist ja gar nicht dein ursprüngliches Genre. Ja.
Aber hat mich sofort gepackt. Ist auch eines der Bücher, wo ich sage, habe ich mehrfach gelesen. Also den ersten Zyklus, den Weizsäcker-Zyklus.
Ja.
Ja, dann kam es auch schon zu einer Begegnung mit dir. Ich habe dann auch angefangen, so in dieser Zeit so ein bisschen mein Interesse auf Comics zu verlagern, jenseits von Clever und Smart und dem Mickey-Maus-Heft, was es eben im Zeitungskiosk in Marktheidenfeld gegeben hat, wo ich auch schon immer begeisterter Leser war.
Ja, wir haben alle so angefangen, klein am Kiosk und Flohmarkt, ich kenne das gut, ja.
Und die erste Begegnung war mit dir im vorderen Bereich des Ladens. Da waren an der linken Wand noch die US-Comics zum Teil. Oder Alben. Mhm. Und du hast mir von Garth Ennis den Unknown Soldier empfohlen.
Ich bin so gut.
Und damit ging es dann los. Also Ennis hat eine Art zu erzählen, die er nutzt auch die Möglichkeiten des Medium Comics mit Cuts, Bildsprüngen, die ganz fantastisch waren.
Das ist das Unfassbare. Man hat manchmal eine Seite, auf der augenscheinlich so wenig passiert und es ist dann das ist eigentlich nur ein Dialog, aber in Nuancen passiert auch im Bild was. Und du denkst einfach, wie geil ist das denn? Ja. Was er dir da jetzt auf 2 Ebenen, 3 Ebenen präsentiert hat, ne?
Ja, dann ging es weiter mit dem Preacher. Das war ja ein Muss. Ja. Damals noch in der Splitter-Edition.
Nee, also
Speedline war der Verlag. Das war für einen Studenten ein stolzer Preis, aber ich habe ordentlich Nebenjobs gemacht, damit ich die Reihe zu Ende lesen konnte und es hat sich gelohnt, ich habe es nie bereut. Also
was hast du denn da gearbeitet?
Im Einzelhandel.
Ah, auch, ja, okay.
Sportschuhe verkauft.
Nicht irgendwie so als Ersthelfer oder
nee,
so.
Nee, keine typischen Sachen eigentlich. Es war Einzelhandel tatsächlich. Und das habe ich auch gebraucht, den Nebenjob.
Ja, ohne das geht's ohne nicht. Ich habe ja hier den Nebenjob gehabt und das Geld ging eigentlich nie wirklich hier raus. Jetzt habe ich es vorhin schon ein wenig angedeutet, das Nerdherz und glaube auch ein bisschen ein Sammlerherz. Also bei dir gibt's dann doch mittlerweile auch beides, ne? Du liest einfach sau viel, sowohl in Comic, im Buchbereich, aber du hast die Sachen auch gern zu Hause, gell? Du bist auch schon in manchen Hinsicht sogar ein Komplettist, das möchte ich gerne haben.
Es gibt so 2, 3, vielleicht auch eher 4 Creator, da bin ich Komplettist. Das weißt du auch, das ist James Tynion, alles.
Tynion alles.
Das ist natürlich auch immer so ein bisschen limitiert durch den Platz. Man muss so eine Sammlung auch immer verwalten, muss überlegen, was ist noch für mich wichtig zu behalten. Das ist deutlich weniger, als ich gelesen habe insgesamt. Manchmal habe ich hier auch Bücher wieder verkauft. Mhm. Das fand ich auch immer eine schöne Idee, dass man eben in diesen Zyklus was abgeben kann, was jemand anders dann noch lesen kann. Das fand ich auch immer ein gutes Konzept hier. Ich habe meine Bücher auch immer sehr sorgsam behandelt. Ich bin da am Anfang auch durch den einen oder anderen Hermke-Crashkurs gegangen.
Da hat er einigen Leuten die Ohren lang gezogen, ne, und genau erklärt, wie man ein Buch ins Regal stellt und wie man sieht, ob es gut erhalten ist oder nicht. Ne? So ein bisschen ins Licht halten und so, kennen wir ja. Ne? Spaß beiseite, jetzt kommen wir mal zu deinen Highlights. Also du hast uns auch ein bisschen was mitgebracht, 3 Bücher, 3 Comics.
3 Bücher, 3 Comics.
Was magst du anfangen?
Ich würde mit den Büchern anfangen.
Schön.
Das war ein bisschen schwierig. In Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir überlegt, was würde ich auswählen? Und das, wie du es schon öfter auch in dem Format erwähnt hast, das ist ja immer, mag sich vielleicht in 2, 3 Jahren ändern.
Total.
Ja, das kann komplett anders sein.
Ja.
Die Bücher, die ich ausgewählt habe, haben in den letzten Jahren oder auch schon ein bisschen länger den größten emotionalen Nachhall vom Leseerlebnis her bei mir aufrechterhalten.
Ja.
Das ist jetzt so eine subjektive Auswahl. Ich musste auch gucken, dass ich von der Inhaltsangabe, weil manche Werke sind tatsächlich 20 Jahre her, dass ich sie gelesen habe.
Das ist ja oft so, man weiß noch, oh Gott, das hat mich total bewegt, war ein unglaublich beeindruckendes Buch, aber Details der Handlung kriegst du gar nicht mehr auf die Kette, ne?
Ja, ich bitte das zu entschuldigen, nee, weil ich weiß,
dass... Ich kenne das gut und wenn die Zeit, also der Tag 48 bis 96 Stunden hätte, würde ich da auch vieles einfach nochmal lesen, aber das geht ja gar nicht. Ja. Aber man hat die trotzdem so im Herzen. Ne?
Ich habe mich dann getröstet mit der Aussage von einem Kollegen von mir, einem Berühmten aus dem 24. Jahrhundert, ich bin Arzt und kein Literaturkritiker. sodass also hier Fehler zu meinen Lasten gehen.
Trivia Question, wer war? Antworten in die Kommentare, bitte.
Gut, ich würde anfangen mit einem Roman, der jetzt nicht unbedingt was mit Science Fiction oder Fantasy zu tun hat, aber mit Literatur. Das Flimmern der Wahrheit über der Wüste von Philipp Schwenke, ein Karl-May-Roman.
Überrascht mich. Ja. Ich habe davon noch nie gehört.
Ja, ich wundere mich auch, warum das Buch so eigentlich wenig bekannt ist. Also jeder, der so ein bisschen so Literatur für sich als ein Thema hat, der müsste eigentlich begeistert von dem Buch sein und das müsste viel mehr propagiert auch
werden. Okay.
Es geht also um Karl May als Hauptperson, der ja schon fantastische Abenteuer-Pulp-Literatur auch geschrieben hat und der es ja zu einem gewissen Wohlstand damit auch gebracht hat. Was ja auch hinlänglich bekannt ist, Karl May hatte so ein bisschen dieses Narrativ gepflegt, als hätte er diese ganzen Abenteuergeschichten selber erlebt. Ja. Also als wäre er Old Shatterhand, das alte Ego. Tatsächlich hatte das also alles bequem aus seiner gut eingerichteten Schreibstube in der Villa in Sachsen geschrieben. Und die Handlung setzt 1899 ein. Und da kommt ihm so langsam die Presse auf die Schliche. Also er wird da kritisiert. Kann er ja gar nicht alles selber erlebt haben. 400 Sprachen sprechen, völlig unrealistisch. Er tritt da so einen kleinen Shitstorm los.
Aha.
Und um dem zu entgehen, sagt er dann, okay, jetzt mache ich sie, die Orientreise. Wobei er ja mehr so ein erster Klasse Indiana Jones ist. Also das heißt, die Überfahrt, die wird in der Luxuskabine gemacht. Er nächtigt in Hotels und versucht dann durch das Schreiben von Postkarten Wunschdenken in Erinnerung zu verwandeln. Also dass er da wirklich das alles erlebt hat.
Ja.
Diesem bemühten Karl May dazuzuschauen, wie er versucht, dieses Bild aufrechtzuerhalten. Und dann von der Reisediarrhoe derart niedergestreckt wird, dass es zu einem aberwitzigen Event auf einem Basar kommt, das ist einfach herrlich. Und auch wie er versucht, seine Kritiker auszuhebeln und das auf so eine charmante Art und Weise macht, das ist eigentlich ganz großes Kino, muss man sagen. Sehr schönes Buch. Habe ich zweimal auch gelesen, hat mich wahnsinnig gefesselt. In dieser Geschichte ist es dann so, dass er sich dann auf ein zwielichtiges Abenteuerunternehmen tatsächlich einlässt. Es gibt dann auch noch einen richtigen Twist am Ende, der das Ganze nochmal auf eine ganz andere Ebene holt. Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Das bin ich jetzt sehr überrascht. Wunderbar. Ungewöhnlich, aber schön.
Die zweite Reihe, die ich mir ausgesucht habe, das ist von Peter F. Hamilton, der Armageddon-Zyklus.
Das ist mir jetzt dann doch ein Begriff, ne?
Klassische Sci-Fi hat mir hier im Laden ein Auszubildender von euch empfohlen.
Ach, wer
und
war das?
Ich kann mich. Der Flo? Ich weiß, Markus ist auch ein großer,
Fan vom Armageddon-Zyklus. Vom Hamilton an sich auch, ja.
Mhm. Hamilton schreibt in epischer Breite. Mhm. Das ist eine klassische Space Opera, 2600. Die Menschen haben unzählige Planeten kolonisiert. Man ist so weit verbreitet, dass jeder sozusagen sein eigenes Lebens- und Sozialkonzept pflegen kann. Mhm. Es gibt Planeten, die sind weniger technikaffin. Da ist dann bei der Einreisekontrolle kommt dann der Zollbeamte mit dem Fahrrad angefahren ans Raumschiff und kontrolliert das. Das sind so Bilder, die mir immer noch präsent sind.
Aha.
Es gibt Menschen, die augmentativ mit Implantaten sich verbessert haben. Es gibt welche, die lehnen das ab. Und das ist so dieses Setting. Das ist Science Fiction in CinemaScope breit Perspektive mit satten Technicolor-Farben. Da kann man sich reinknien bei 6000 Seiten. Ist es allerdings so, das überlegt man sich gut, ob man es ein zweites Mal liest, weil ich würde es gerne, aber mir fehlt die Zeit. Aber ich habe jetzt nochmal so ein bisschen diesen Jeep bekommen hier durch die Vorbereitung auf das Gespräch.
Ich höre das dann als Hörbuch, wenn ich meine Weltumrundung mit dem Wohnmobil mache.
Die Geschichte setzt dann ein, dass durch ein zufälliges kosmisches Ereignis die Seelen Verstorbener aus einer anderen Realitätsebene Dinge und Menschen besetzen können.
Mhm.
Das sorgt für einen epischen Konflikt natürlich. Da werden große Themen auch verhandelt. Es kommen auch historische Persönlichkeiten, wie der Al Capone zum Beispiel, der ja schon zeitlebens kein angenehmer Zeitgenosse war und dann in der wiedergeborenen Variante auch nicht. Und es gibt so viel Intertextualität auch auf Fernsehserien, auf dieses ganze popkulturelle Anspielungen.
Von wann ist der ungefähr, der Armageddon-Zyklus?
98, 96, 98, sowas in der Art. Also doch gut.
Ja.
Fast 25 Jahre und 6000 Seiten, über 200 Charaktere. Hamilton schafft es aber auch, die so zu charakterisieren, dass man nicht permanent im Personenverzeichnis nachschauen müsste, wer war das nochmal, weil man vergisst sie nicht. Das sind nicht nur Schablonen, die da agieren.
Mhm.
Und das ist ja schon eine großartige Leistung bei 200 Charakteren.
Absolut,
ist einer meiner All-Time-Favorites.
Sehr schön. Ja, gut.
Und die dritte, das ist auch eine, geht auch so in die Richtung Space Opera, geht aber doch mehr in die Hard Science Fiction von Werner Vinci. Das heißt Vinci, das hat mir der Hermke auch beigebracht.
Der
wusste, wie man das richtig ausspricht, weil ich da auch mal gesagt habe, ich möchte ein Buch von Werner Vinci. Und er hat dann gemeint, so wird das nicht ausgesprochen.
All I needed to know, I learned from Hermke.
In diesen Tiefen der Zeit, denn das sind zwei Romane, ist ein Feuer auf der Tiefe und eine Tiefe am Himmel. Und das Grundkonzept ist so, dass in unserer Galaxie, also in der Milchstraße, je zentraler man ist, desto langsamer ist die Zone des Denkens sozusagen. Also komplexe technische Geräte funktionieren dann nicht. Mhm. Und je weiter man von diesem Zentrum weggeht, desto komplexere technische Geräte funktionieren. Überlichtgeschwindigkeitsreisen sind dann möglich. Aha. Und künstliche Intelligenz. Und das ist so dieses Grundkonzept. Und bei einem Feuer auf der Tiefe ist es so, dass sich Menschen, wir sind in so einer mittleren Zone, in eine Zone vorwagen, aha, in die untere Transzendenz, so heißt das dann, stoßen da auf eine Bibliothek und erwecken da eine künstliche Intelligenz,
aha,
die in dem Roman auch als Pest bezeichnet wird und ein ja, galaxieumspannendes Internet quasi auch infiltriert und die Menschheit bedroht. Zwei Kinder dieser Wissenschaftler, die können fliehen von dem Planeten und landen dann auf einem feudalistisch regierten Planeten, der so in einem Mittelalter spielt. Und die Bewohner sind hundeartige Rudelwesen. Es braucht immer vier oder fünf Glieder in einem Rudel, damit Intelligenz entsteht. Und die haben natürlich keine Hände und Daumen, aber die schaffen das eben durch so eine koordinierte Aktion mit vier und fünf Gliedern Werkzeug herzustellen und sind so eben an dieser Schwelle. Das wird von einem Tyrannen sozusagen regiert, der große Gegenspieler neben dieser Pest auch ist in diesem Buch. Und man sieht eben, wie diese Kinder sich mit einem Rudel eben auch verbünden und da eben dieses Abenteuer bestehen, das sich da entspinnt. Ganz groß, ganz toll.
KI, da ist ja auch unglaublich viel drin, ne?
KI,
also
mein Internet,
KI, das sind wir ja wieder mal am Puls der Zeit, ne?
Und das eben auch in den 90ern.
Ich würde sagen, es müsste auch aus der Zeit
ist auch aus sein. Den 90ern und ist auch was, wo ich immer wieder auch drüber nachdenke, über diese Konzepte. Also Werner Vinci ist ja Informatik-Lehrstuhlinhaber gewesen. Ich glaube, mittlerweile ist er emeritiert.
Aha.
Hat da auch ganz viel wissenschaftlich fundierte Ideen reingebracht. Und das ist für mich auch so ein Beispiel für die Ideenliteratur.
Ja,
Hermke hat immer gesagt, Science Fiction ist auch immer Ideenliteratur.
Also
auch er schafft es mit dem Charakterisieren und auch wie er fremde Lebensformen beschreibt, jenseits von Humanoiden mit Höckern auf der Nase, wie man das bei Star Trek letzten Endes kennt, wirklich fremdartig, diese Fremdartigkeit zu beschreiben und begreifbar zu machen.
Ja.
Ganz toll.
Ja, also, schön. Schön, ja. Ich hatte ja ein bisschen mit Neal Stephenson gerechnet, den du ja eigentlich auch sehr magst.
Neal Stephenson alles.
Natürlich, wenn man so viel liest wie du, dann gibt's einfach eine Fülle, ein Füllhorn, was du da nehmen könntest. Und wie wir das ja schon öfter gesagt haben, es ist jetzt eine Momentaufnahme und nächstes Jahr würde man vielleicht drei andere nehmen, ja, oder einen austauschen. Ja. Ich mach mal ein wenig Dampf, bevor uns der Gerd so viel rausschneidet. Wir kommen gleich zu deinen Comics.
Ja.
Und da bin ich jetzt auch gespannt, ob du mich überrascht.
Auch da lese ich sehr viel. Eine Reihe, die ich jetzt zuletzt auch nochmal durchgelesen habe, war Gotham Central. Von Ed Brubaker, einer meiner liebsten Texter.
Brubaker alles, sag ich.
Brubaker alles. Da geht es drum um die Major Crimes Unit in Gotham City, die von Commissioner Gordon ins Leben gerufen wurde, die sich mit den psychopathischen Schwerverbrechern und mit Verbrechen in diesem Kontext beschäftigt. Also das sind nicht die einfachen Polizisten, sondern das sind die Leute, die am Rande sich eben auch mit diesen Superbösewichten beschäftigen.
Und sie sind so ein bisschen die, die aufräumen müssen, nachdem Batman da war. So
richtig,
ungefähr, gell?
Richtig.
Sie sperren die dann ein und müssen sie irgendwie eben halt in Gewahrsam nehmen und dann, wie geht's denn dann weiter? Ja, das ist so.
Das ist zu Ende gedacht in der Serie und liefert dann auch einen wichtigen Beitrag zum Kanon.
Hm.
Batman nach einem Handgemenge mit dem Joker, das für Joker im Arkham Asylum endet, geht in seine Milliardärsvilla und in seinen Hobbyraum mit 40.000 Quadratmeter und bekommt von seinem Butler dann ein Sandwich serviert. Das muss man sich auch erstmal leisten können.
Ja.
Demgegenüber steht dann die Major Crimes Unit, die, wenn sie Begegnungen auch haben mit diesen Psychopathen, teilweise auch ihr Leben lassen müssen.
Ja. Ah ja, klar, es sind ja dann auch Superwesen zum Teil, ja, die einem Normalsterblichen ja extrem gefährlich werden können. Ja.
Und dabei ist es aber ein richtig geniales Police Procedural. das Brubaker da schreibt. Also diese Ermittlungsarbeit, es geht eben nicht nur immer um die Superschurken, sondern teilweise offenbart sich, dass da menschliche Abgründe bei der Normalbevölkerung eben auch durchaus immer wieder zu Handlungsbedarf seitens der MCU führen. Ein ganz tolles Buch. Das ist so ein bisschen wie The Wire in Gotham City.
Ja, verstehe. Ja, ich habe es auch gelesen und kann das auch nur bestätigen, dass das eine der großartigsten Serien ist, die so im DC-Randbereich, also ein bisschen abseits von den Main-Heroes, jemals gelaufen ist. Also ganz toll mit eben dieser Tiefe, die ein Brubaker so rüberbringen kann. Ja? Oder auch immer zwischen den Seiten und zwischen den Zeilen so viel mehr entdeckst. Ne?
Auch da hätte ich Brubaker, Reckless, also gibt's ganz viele Serien, die sich lohnen, einfach weil er in diesem Sujet wirklich ein grandioser Erzähler auch ist. Ja. Ist ganz toll.
Nummer zwei
ist eine aktuelle Serie, das ist James Tynion, Department of Truth.
Oh, jetzt kommen wir zu deiner Vorliebe für Verschwörungen.
Also es ist so, die Prämisse dieses Buches oder dieser Comic-Reihe ist letzten Endes Verschwörungen, das ist Unsinn, aber wenn es nur genug Leute glauben, werden die sich manifestieren.
Aha.
Dann werden die real.
Okay.
Und das Department of Truth muss dafür sorgen, dass das eben nicht passiert. Denn sonst muss man sich dann plötzlich tatsächlich mit einem Bigfoot auseinandersetzen oder mit Alien-Entführungen und sowas. Aha. Hauptperson ist Cole Turner. Das ist ein psychiatrischer FBI-Profiler, IT-Forensiker, der sich eigentlich in solche Gruppen auch einschleust und das so ein bisschen überwachen muss und dann ans Department of Truth kommt. Oder rekrutiert wird sozusagen. Und das ist auch eine epische Geschichte, in der so eine Alternate History dann auch erzählt wird. Und wie das für James Tynion üblich ist, muss man manchmal wirklich schlucken auch, weil er das mit einer Ernsthaftigkeit eben auch erzählt und auch diese Charaktere unterfüttert. Cole Turner hat ein schweres Kindheitstrauma erlebt, das auch im Zusammenhang mit dem Department of Truth steht.
Das ist doch eine noch laufende Serie, gell?
Das ist eine laufende Serie, wobei in 22 USA, wurde die jetzt pausiert.
Ah, okay.
Auf Deutsch ist es im Splitter Verlag
erschienen. Deutscher Splitter Verlag, US bei Image.
Gell? Ja, Image.
Die hat pausiert, das habe ich gar nicht so realisiert.
Also Tynion hat immer mal wieder angedeutet, dass er es weiterschreiben will. Und das findet wohl auch entsprechende Resonanz.
Ja.
Also er ist da fast Alan Moore-artig in der Art und Weise, wie er da auch so Intertextualität einsetzt, wo man also sich auch Dinge durchlesen kann und Sekundärliteratur und so.
Okay. Ah ja, okay.
Ist spannend gemacht.
Also da hat man auch echt zu tun mit den Bänden dann.
Ja. Sind auch von der grafischen Gestaltung eher anspruchsvoll,
muss
ich sagen. Passt aber sehr gut dazu. Mir ist der Zeichner gerade nicht
kann ich jetzt leider präsent. Auch nicht sagen, aber das reichen wir nach. Das steht dann im Text. Da haben wir ja dann Bibliografie mit den Titeln,
mit dabei,
über die gesprochen wurde.
Also das ist auch vom Artwork her sehr passend dazu, zu dieser
Das ist ja Thematik. Immer das Entscheidende bei einem Comic. Ja? Es geht ja nicht immer um, es ist gut oder schlecht, sondern dass der Style zu dem passt, was der Autor erzählen will. Ja, wenn wir nochmal auf den Brubaker zurückzukommen, die Kombination mit Sean Phillips Zeichnungen, das passt einfach so genial. Ja, der Stil beim Department of Truth ist ein komplett anderer, passt aber genau auf dieses Setting auch so gut. Ja.
Ja.
Dann kommen wir schon zu Nummer drei.
Die Nummer drei.
Jetzt sind wir zu schnell, oh je. Nein.
Parforce-Ritt durch den Comicmarkt. Die Nummer drei ist auch was mich über Jahre immer wieder beschäftigt hat, was ich immer wieder gelesen habe auch, und das ist 100 Bullets.
Ja.
Gibt's auf Deutsch bei Panini, glaube ich, als
auch jetzt gerade nochmal neu aufgelegt worden, in schönen Deluxe-Bänden, ganz toll die ganze Reihe.
Die Prämisse der Geschichte ist, ein Agent Graves kommt zu einer Person, der vermutlich übel mitgespielt wurde, und gibt ihr einen Koffer mit einer Waffe und 100 Kugeln. Diese 100 Kugeln sind nicht auffindbar und er legt auch Beweise vor für quasi den Schuldigen, der an der Misere der jeweiligen Person eben schuld ist. Und er sagt dann auch, diese Kugeln, die, wenn sie in der Ermittlung auftauchen, werden die Ermittlungen eingestellt, die sind nicht nachverfolgbar, die Waffe ist nicht registriert. Und was derjenige mit diesen Informationen macht, das bleibt ihm überlassen.
Also er gibt ihm eine Lizenz zu töten.
Und was so als so eine ganz straighte Rachegeschichte, fast in so einer Art Noir-Krimi, so fühlt sich das an, beginnt, wird dann eine auch epische Geschichte, muss man ehrlich sagen, weil jeder natürlich seine eigenen Ziele verfolgt. Also Agent Graves ist natürlich nicht der Altruist, der für die ausgleichende Gerechtigkeit im Universum sorgen will, sondern der verfolgt seine eigene Agenda. Ja. Das ist nämlich tatsächlich ein, ich will nicht zu viel verraten, ein Rekrutierungsverfahren. Mhm. Ich habe es im englischen Original gelesen, habe dazu also auch immer ein Wörterbuch gebraucht.
Ja, da ist unglaublich viel Slang-Sprache viel drin, so Ghetto-Sprache und sowas, ja.
Hat mein Vokabular erweitert, ja. Definitiv. Ich habe es aber auch nochmal auf Deutsch gelesen, einfach um nichts zu verpassen, dass mir nichts entgeht, ja. Und dass ich es wirklich in der Gänze auch verstanden habe. Einer meiner All-Time-Favorites.
Ja, also, das ist ganz witzig, das hat unser Markus tatsächlich zuallererst gelesen und hat es mir empfohlen damals. Da waren aber erst die ersten 3 Heftchen oder was raus oder die ersten 5. Und das ist ja eben nur diese Anfangsgeschichte, wo man denkt, ja, okay, eine kleine Rachegeschichte, ein kleiner Noir-Krimi. Das war schon geil eigentlich, ja. Und dann so, wie, das geht jetzt weiter, ja. Und dann wird das so komplex und so geil. Und ich musste damals immer warten, weil das war noch nicht alles raus. Ja. Ich bin echt verzweifelt, weil das so spannend war.
Ja. Später tauchen ja Charaktere auch wieder auf, die dann erstmal verschwunden waren, wo man erstmal gucken muss. Aber durch diesen Stil auch von Eduardo Risso, der schafft das auch, dass da ein hoher Wiedererkennungswert ist und weil halt kontinuierlich ein Look gewährleistet wurde.
Das ist ja auch das Schöne dran, wie jetzt bei einem Preacher auch oder so, ist wirklich von Anfang bis Ende selber Autor, selber Zeichner, und das merkst du dann auch. Das merkst du, wie du sagst, an Wiedererkennungswert, an Flow.
Man kann so einer komplexen Story auch einfacher folgen, wenn man sich nicht an einen neuen Look gewöhnen muss.
Ja.
Wobei ich die Faszination und den Reiz auch verstehe, wenn dann ein anderes Künstlerteam mit einem Charakter arbeitet.
Ja, bei einem Sandman zum Beispiel, also, das super funktioniert auch, einen komplett anderen Look auf die Charaktere zu legen. Aber da, bei dieser straighten Story, straight ist vielleicht nicht ganz richtig, ist schon ganz schön verwickelt, aber da hat es super gepasst, ja.
Also tolle Geschichte, tolles Lesefutter. Das wäre so eine HBO-Crime, ein Crime-Epos.
Ja, da gäbe es jetzt einiges. Also ich meine, wenn man immer denkt, wie schwer sich DC tut mit guten Serien und guten Charakteren, das könnte man doch easy machen, Gotham Central als Serie. Das wäre doch perfekt, es wäre relativ unaufwendig, weil der nicht große CGI für Superheroes brauchst und könntest du diese ganze Tiefe rüberbringen, wäre ja toll.
Das stand sogar mal zur Diskussion.
Ach ja,
es stand mal zur Diskussion, wurde aber dann nicht weiter verfolgt, und das wären ja Stories. Also Brubaker schreibt so, dass man es sofort verwenden könnte. Also das ist ja eigentlich ein gezeichnetes Storyboard.
Ja.
Da könnte man Einstellungen übernehmen, so aus meinem Empfinden heraus.
Ja. Vielleicht ist der Brubaker gar nicht so auf Verfilmung. Wüsste nichts von ihm, was irgendwie in Film oder Serie gegangen ist. Ne? Vielleicht hat er da keinen Bock drauf. Kann auch sein. Ne? So, weil er Bill Watterson. Ja, schön. Also, da ist einiges dabei, was ich auch sehr, sehr mag, und einige Überraschungen. Da sind wir ja tatsächlich schon durch.
Schon am Ende.
Gibt's noch irgendwas, was dich so in letzter Zeit bewegt hat oder sehr beeindruckt hat, wo du sagst, da kann man mal noch Augenmerk drauf lenken?
Was ich richtig gut fand auch, war Saga. Sammle ich auch, bin ich seit Nummer 1 mit dabei. Aber es ist natürlich so eine Menge, dass man zwischendrin auch immer mal eine Pause macht. Und ich habe dann manchmal so einen Anfall, dass ich im Storage Room mal meine Sammlung sortiere und sage, Mensch, da musst du jetzt mal weiterlesen. Und das ist jetzt was ich zuletzt auch gelesen habe. Das ist auch grandiose Science-Fiction.
Das ist ja unglaublich, was du für ein Pensum absolvierst beim Lesen. Du liest, glaube ich, auch sehr schnell. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, gell? Du hast ein ordentliches Lesetempo. Ich bin da immer beeindruckt. Und dann kommst du noch daher und zitierst manchmal noch wörtlich aus irgendwelchen Büchern und
die Bond-Bücher.
Ja.
Die Bond-Bücher.
Da, nein, auch aus anderem, ne?
Ja, das ist eine Freizeitbeschäftigung. Ich glaube, es kommt immer drauf an, wie man seine Zeit investiert.
Kommt einfach drauf an, was einem wichtig ist und wie diszipliniert man auch mit dem Lesen ist. Zum Beispiel, wir haben es neulich mal gesagt, bevor wir schlafen gehen, Fernseher aus, und dann wird einfach immer noch mal ein bisschen gelesen. Erstens kommt man noch mal anders runter, wird da manchmal ein bisschen länger dann draus, aber das wirklich diszipliniert auch einbauen. So, jetzt gehen wir dann was essen. Wir haben ja, glaube ich, im Jules Verne reserviert, oder?
Ja, die Madeleines stehen schon bereit.
Ja, der Dennis wartet auch schon auf uns.
Es hat ja immer so ein bisschen, man erwartet ja auch immer, dass Dennis Scheck um die Ecke kommt und seine Top 10 Belletristik. Das wäre ja eigentlich auch mal.
Ja, ich werde ihn auch mal in die Plauderecke einladen, mal schauen, was er sagt.
Ja, ihr habt es ja wirklich geschafft, Dennis Scheck nach Würzburg zu bringen. Ja. Das ist ein Highlight, ein absolutes Highlight. Ich habe ja in vielen Städten auch gearbeitet außerhalb von Würzburg, und dann hat man natürlich dort auch mal einen Comicladen aufgesucht, aber nie war so eine Verbundenheit mit dieser Thematik, egal wo es war, in Berlin oder so. Das ist, man hat immer den Eindruck, das ist so sehr transaktionsmäßig immer.
Kann schon sagen, wir leben es einfach auch, schon und schon viele, viele Jahre lang und es ist einfach Herzblut. Herzblut.
Ja. Und das merkt man. Ja. Das ist sicherlich auch der Grund, warum ihr so eine treue Anhängerschaft auch habt.
Ja.
Auch im erweiterten Sinne, also die Leute, die mitmachen, ja, die Rezensenten, die...
Ja, das ist ja auch so wundervoll. Ja,
kriegt da viel Input.
Ja, auch, dass wir jetzt hier stehen und labern und dass uns das auch dann gleich Spaß macht und auch schön ist für den Laden, für die Community. Das ist so eine große Freude. Das macht so Spaß. Ja.
Ist toll.
Danach kann nichts mehr kommen. Das war ein wundervolles Schlusswort, mein lieber Freund. Ich danke dir, dass du bei mir warst.
Sehr gerne.
Sag ciao und bye bye, euer Bern und
bis bald. Ciao.